Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Es ist bereits die Folge Nummer 32. Und wie immer habe ich eine tolle Gästin bei mir, nämlich Susanne Amar, die als Expertin für Kommunikation im Kinder- und Jugendfußball arbeitet. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo, liebe Susanne, freut mich sehr, dass du da bist.
Liebe Mara, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total.
Ja, wir tauchen heute mal von einer ganz anderen Seite ein in die Welt des Fußballs. Ich habe mich sehr intensiv mit deiner Arbeit auseinandergesetzt und je tiefer ich reingebuddelt habe, desto spannender fand ich es tatsächlich. Aber dein beruflicher Hintergrund war ja ursprünglich mal ein ganz anderer, ne? Erzähl doch mal unseren HörerInnen, wenn du magst, was du vor dem Fußball gemacht hast.
Genau, bevor ich in diese Fußballwelt eingestiegen bin, war ich Fernsehproducerin und Journalistin. Also ich habe mehr als 25 Jahre in diesem Bereich gearbeitet und habe quasi auch da immer so ein bisschen Pionierarbeit geleistet, also immer neue Formate an den Start gebracht, war da eben für ja, das Produkt quasi verantwortlich mit meinen Kollegen und Kolleginnen aus Redaktion und Produktion und habe da im Bereich ganz normale Abendunterhaltung, Samstagabendunterhaltung begonnen, mit Talkshow begonnen damals und dann ging es eben weiter, ein bisschen Kinder und Jugend, Reisemagazine und die letzten, ich glaube, es waren fast 10 oder 11 Jahre dann im Dokutainment.
Spannend, auch das, ne? Und du hast zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und dein Sohn hat dann irgendwann angefangen, sich für Fußball zu interessieren. Und du hast relativ schnell für dich festgestellt, dass du auch für dich so sortieren musst, was das eigentlich für euch als Familie und für dich als Mutter bedeutet. Wie kam das denn, dass das also relativ bald, wenn ich das richtig verstehe, ja eine recht große Rolle so gespielt hat?
Ja, also das fing im Grunde, also unser, wie du richtig sagst, unser Sohn hat Fußball gespielt und der hat wirklich mit, ja, in der ersten Klasse mit 7 Jahren sich sein erstes Probetraining so selbst organisiert. Und bis dahin war das auch so, dass der total gerne Fußball gespielt hätte in einem Verein. Und ich war da so ein bisschen federführend, mein Mann auch, aber dass wir eigentlich beide gesagt haben, wir können uns das gar nicht vorstellen, so dieses Vereinsleben. Und ja, dann haben wir irgendwie in der Zeit so ein bisschen versucht, das über so Fußballcamps abzudecken, in der Hoffnung, dass damit auch so ein bisschen die Lust ja quasi da ist, beziehungsweise aber auch der Wunsch, noch mehr zu machen, auch genommen wird, was aber dann nicht geglückt ist. Und er ist dann in dieser Fußballwelt geblieben, was auch voll und ganz in Ordnung ist und wo ich auch sage, diese Jahre, die wir da verbracht haben, die waren großartig, die waren lehrreich, die hatten ihre Höhen und Tiefen, aber es war halt einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und unser Sohn hatte diese extreme Leidenschaft oder hat sie auch immer noch für den Fußball, obwohl er jetzt nicht mehr spielt, aber Fußball ist halt eben sowas, was ihn einfach ausfüllt. Und ich finde halt, wenn jemand eine Leidenschaft hat, ist es halt, ja, bin ich halt so der Erste, der auch sagt, das unterstütze ich voll und ganz mit. Und so sind wir da auch eben hineingekommen. Und ich sag mal, am Anfang war das natürlich ja auch eher nur, in Anführungsstrichen setze ich das jetzt mal so, der normale Fußball mit eben zweimal in der Woche Fußballtraining und am Wochenende Spiel, weil er hat ja in der F-Jugend angefangen. Und da beginnt es aber ja auch schon bereits, das kennt man ja so, wenn man auf einmal ein Hobby hat, dann ja, muss man das natürlich auch schauen, wie kriegt man das in das Leben integriert. Und jetzt als Familie mit zwei Kindern, mein Mann und ich eben beide berufstätig und auch unsere Bedürfnisse, ist es dann eben was, dass man anfängt, halt das dann ein bisschen zu organisieren. Und das wird halt eben immer mehr Organisation und immer mehr Familienorganisation. Je älter dann der Spieler, die Spielerin auch wird und je leistungsorientierter er oder sie dann auch immer spielt.
Wir kommen nachher noch so ein bisschen auf die Differenzierung. Also ich habe schon gesagt, Kinder- und Jugendfußball und natürlich ist es dann eben nochmal ein Unterschied, ob ein Kind oder eine Jugendliche in, ich sag mal, einem kleinen Verein vor Ort spielt oder in so einem klassischen Nachwuchsleistungszentrum dann am Ende, was bei euch ja dann irgendwann der Fall war. Vielleicht für den Anfang mal, du hast jetzt gerade schon gesagt, es beginnt ja harmlos, in Anführungszeichen gesetzt. Also man geht zweimal die Woche zum Training, man hat am Wochenende die Spiele. War es trotzdem so, dass es so einen Punkt gab, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt schon was anderes, als wenn mein Kind, ich weiß nicht, fechten geht oder Gitarre spielen oder wenn es eben irgendein anderes Hobby hat? Also war das raumgreifender mit dem Fußball?
Nee, also jetzt nicht, es war da, nee, andersrum müsste ich es, glaube ich, beantworten. Also es war natürlich unter der Woche ganz normal diese Trainingszeiten, die sind ja dann auch so vergleichbar, dass man eben Fechttraining hat oder Gitarrenunterricht hat oder so, da hat man ja auch einen festen Termin, an dem man das dann eben ausübt, ausführt. Was halt dazu kam, waren so die Wochenenden durch die Spiele und man hat ja immer Heimspiele und Auswärtsspiele. Bei den Jüngeren ist das natürlich auch alles noch so in einem Umkreis, der zu erreichen ist. Aber trotz allem ist es halt eben so ein fester Termin am Wochenende. Und bei uns war halt auch immer das Wochenende eigentlich so ein bisschen so der heilige Raum für uns als Familie, weil wir unter der Woche eben wenig Zeit zusammen hatten. Und das dann eben auch immer so ein bisschen dort zu integrieren oder zu platzieren, das fing dann irgendwann an, oder das war uns dann irgendwann bewusst, als unser Sohn mit dem Fußball anfing, dass das natürlich auch dazugehört. Und unsere Tochter, du hast es ja eben schon gesagt, wir haben auch noch eine Tochter, die hat ja auch eben so ihre Bedürfnisse gehabt und ihre Hobbys. Und da war auch dann am Wochenende eben, stand da vielleicht bei ihr auch was an. Und das so unter einen Hut zu kriegen, das hat dann irgendwann schon so angefangen. Aber das würde ich jetzt sagen, war so das Einzige, ne, was es jetzt vielleicht unterschiedlich macht zu einem anderen Hobby in der Altersklasse oder in diesem Alter.
Ist aber wahrscheinlich was, was ja dann viele Familien so auch kennen. Also gerade auch, was du sagst, dass das Wochenende ja eigentlich ein spezieller Raum ist, wo man vielleicht mal mehr Zeit hat, um eben die auch miteinander zu verbringen. Und was bei den Fußballspielen ja so ein bisschen dazu kommt, ist die Tatsache, dass man keinen Einfluss darauf hat, wie die terminiert werden, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, okay, dieses Wochenende wird sonntags die Oma 70, dann lass mal samstags Fußball spielen, sondern der Spielplan ist halt eben nun mal so, wie er ist.
Genau, ne? Und da hat man sich dann eben auch nach zu richten und auch, wann gespielt wird. Also zum Beispiel diese E- und F-Jugendspiele sind ja auch gerne mal samstags morgens irgendwo um 9 oder 9:30 oder 10. Und
Fantastisch.
das heißt dann, genau, das heißt dann eben halt auch, okay, dann ist vielleicht samstags nichts mit Ausschlafen, je nachdem, wenn es vielleicht auch ein Auswärtsspiel ist und wenn es die nur eine Fahrt ist von 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber es ist ja auch dann immer noch dieses Zeitfenster vor dem Spiel, diese Vorbereitungszeit, die es braucht. Also da ist dann auch nicht viel mit, okay, wir fahren ganz knapp los oder stehen ganz knapp auf, damit wir irgendwie zum Anpfiff da sind. Das reicht dann im Fußball eben nicht, ne?
Ja,
Und
genau.
das sind eben halt auch so Dinge, ja, das fand ich, also das wusste ich am Anfang nicht so genau, wie das alles so ist. Das haben wir auch dann so ein bisschen gelernt und das ist auch so ein Part meiner Arbeit, wo ich auch gerne immer Vereine darauf hinweise, nehmt die Eltern mit und erklärt ihnen ganz genau, was so auf sie zukommt, wenn sie ihr Kind in einem Verein anmelden, ne? Dass es dann eben nicht nur darum geht, okay, mein Kind spielt hier Fußball, sondern es sind ja eben Erwartungen an alle Personen, die daran teilhaben, gerichtet.
Ja, ich finde ja den Ansatz zu sagen, wie du auch im Prinzip gerade schon ausgeführt hast, also das hat uns total viel gegeben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es aber eben auch Themen innerhalb dieses Fußballs, mit denen wir gestruggelt haben. Wir haben da total dazugelernt über die Jahre und das geben wir jetzt weiter. Das ist ja jetzt mal so im Kleinen das, was du mittlerweile in deiner Arbeit machst. Aber jetzt hast du ja nicht, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein Jahr, nachdem dein Sohn in den Fußball gegangen ist, alles hingeschmissen beruflich und gesagt, ich bin jetzt Coach für Kommunikation im Kinder- und Jugendfußball. Wie hat sich das denn bei dir entwickelt?
Das hat sich wirklich über ganz, ganz lange Jahre entwickelt. Also ich sage auch heute noch, hätte mir jemand vor 14 Jahren gesagt, ich mache das heute, da hätte ich wirklich gelacht. Ich hätte schallend gelacht und hätte gesagt, also ich mache alles Mögliche. Ich mache nur nichts im Fußball, weil ich bin auch ganz ehrlich, Fußball war nicht mein Favorite-Sport. So, ne? Also ich war früher auch Leichtathletin, habe da eher so ein bisschen so meinen Sport gemacht. Also ich konnte mich damit gar nicht anfreunden. Auch meine Freunde, die damals Fußball gespielt haben, war auch eher immer so, wenn die samstags sagten, sie sind auf dem Platz oder es wurde irgendwie die Sportschau geguckt, fand ich alles eher wahnsinnig langweilig. So, also muss ich auch ehrlich dazugeben. Und durch unseren Sohn habe ich diesen Sport wirklich kennengelernt. Also ich sage auch immer so schön, er hat mich an die Hand genommen und hat mich da so in seine Welt mitgenommen. Und ich bin da wirklich reingerutscht. Also ich bin da von Jahr zu Jahr reingerutscht. Ich dachte auch, als er sich anmeldete oder wir ihn anmeldeten in seinem ersten Fußballverein, dachte ich auch, naja gut, das ist halt, bei Kindern kennt man das ja, die wollen alles ausprobieren, soll er gerne machen, dann machen wir jetzt mal eben ein Jahr Fußball und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich was anderes sein. Dass wir dann wirklich von Jahr zu Jahr gegangen sind. Ich habe es auch wirklich ganz, ganz lange Zeit jedes Jahr gedacht, dass nächstes Jahr was anderes kommt. Es ist mir dann wirklich erst so bewusst geworden, dass da wirklich bei ihm so ein großer Wunsch ist, da weiterzugehen, als er in das Nachwuchsleistungszentrum gewechselt ist. Und ich habe halt in diesen ganzen Jahren viele verschiedene, ich nenne es jetzt mal so, Fußballinstitutionen kennenlernen dürfen, ne? Also vom Fußballverein über Fußballschulen bis hin zu Nachwuchsleistungszentren. Und ich habe eben auch gemerkt, dass ja so die Kommunikation mit mir jetzt als Mutter und beispielsweise dem Trainer oder dem Jugendleiter, je älter unser Sohn wurde, desto weniger war die vorhanden. Also ich sag mal so, als der noch irgendwie in der F-Jugend war, das war auch damals ein Trainer. Er war selber Vater eines Spiel oder eines Sohnes, der eben auch in der Mannschaft gespielt hat, war selber so wahnsinnig ambitioniert. Und da war noch ganz viel Gespräch, weil man aber auch mehr so sich als Elternteil begegnet ist und nicht unbedingt so in dieser, in diesem Verhältnis Trainer-Elternteil, ne?
Ja.
Und danach wurde das halt im Grunde immer weniger. Und je älter er wurde, wurde auch das Setting des Fußballs halt so ein bisschen anders, ne? Also zuerst war es eben ganz viel Spaß nur, dann in der Fußballschule fing es dann schon so an, da war, wurde schon so ein bisschen leistungsmäßiger und dann gab es da eben halt auch so richtige Zeugnisse jedes halbe Jahr und so, ne? Also für mich dann auch so ein bisschen, oh, ist auch nochmal was ganz anderes, was bedeutet das denn alles, was da
Ja.
in so einem Zeugnis steht? Und es gab aber nie so richtig dieses an die Hand genommen zu werden. Ich erzähle dir jetzt mal, was hier so passiert bei uns oder wie das so abläuft oder was das für dich dann auch bedeutet, ne? Und oder was das für deinen Sohn, für deine Tochter bedeutet. So. Das habe ich halt immer vermisst und das habe ich auch bis zum Schluss sehr vermisst, dass ich gesagt habe, in der Kommunikation gibt es halt wirklich so viel Luft nach oben. Und ich war nicht die Einzige. Also dadurch, wie wir ja auch am Anfang gesagt haben, durch meinen beruflichen Background weiß ich halt, wo ich mir Informationen besorgen kann, sodass ich eben viele meiner Fragen halt eben auch so recherchiert habe, also mich ausgetauscht habe. Wir hatten damals ja auch einen Mentor für unseren Sohn Markus, der viele Fragen mir einfach beantwortet hat. Und ich habe eben halt auch so einen medizinischen Background, dass eben auch die Zeiten, als unser Sohn verletzt war, ich da halt auch wusste, wo da die besten Behandlungsmöglichkeiten für ihn gefunden werden können. Nur das ist ja nicht jedem Elternteil oder nicht jedem Vater, jeder Mutter möglich. Und das ist etwas, was ich eben auf jedem Fußballplatz, wenn ich mal bei einem Spiel dabei war, sofort immer erlebt habe, dass dann eben eine Mutter oder ein Vater auf mich zukam und gefragt hatte, ey, wir brauchen gerade ein Physio, hast du einen Tipp? Oder wir wissen gar nicht, mit unserem Sohn wird gerade nicht so viel geredet, wir wissen gar nicht, wie wir uns da verhalten sollen. So, der Trainer redet nicht mit dem und so. Und dann dachte ich immer so ein bisschen, das kann doch nicht sein, ey, das ist doch hier Spaß, Hobby, das soll, ne, das ist was Leichtes und es hat so, bekommt oftmals so eine Schwere. Und das war dann für mich so irgendwann dieser Punkt, als unser Sohn so B-Jugend war, dass ich dachte, es sollte doch eigentlich anders gehen. Und es geht eben auch anders, wenn wir miteinander reden würden. Und da ich auch eine Ausbildung zum systemischen Coach und als Mediatorin habe, kam dann so eins zum anderen, dass dann irgendwann ich dann gemerkt habe, dieses Erfahrungswissen und mein Fachwissen, das könnte ich wirklich sehr gut bündeln, weil ich eben diese Welt kenne und die Bedürfnisse auch beidseitig so ein bisschen kenne. Das dann eben, ja, zu dem zu machen, was es jetzt ist, also zu meiner jetzigen Berufung.
Ja, da schauen wir jetzt auch gleich nochmal im Detail drauf. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, also dass man ja differenzieren muss. Also zumindest wäre das jetzt mal meine Wahrnehmung zwischen auf der einen Seite, du hast gerade schon angesprochen, Kinderfußball, hier FE und so weiter, Jugend, und auf der anderen Seite dann auch dem Schritt eben ins Nachwuchsleistungszentrum, wie sie ja die Erst- und Zweitligisten seit vielen Jahren also standardmäßig bei sich im Verein eben pflegen müssen. Wenn man jetzt erstmal auf den kleinen Bereich, sage ich mal, schaut, also auf den Kinder- und Jugendfußball, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, wo können denn da aus deiner Erfahrung Kommunikationsschwierigkeiten oder aber zum anderen vielleicht auch einfach, lass es uns mal Kommunikationslücken nennen, auftreten? Was sind da die Erfahrungen, die du gemacht hast?
Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass, wie soll ich sagen, also wie, oder in unserer Gesellschaft ist es sehr verankert, dass dadurch, dass auch Fußball so der Gesellschaftssport ist, dass wir immer denken, jeder weiß, wie der Fußball funktioniert oder
Ja.
wie so ein Vereinswesen funktioniert. Und das ist auch etwas, was ich ja selber so erlebt habe als Mutter. Mir war das nicht bewusst, wie so ein Fußballverein funktioniert und was es da eben für Positionen gibt, wo es da Unterstützung bedarf und wie man sich da vielleicht auch einbringen kann. Das auf der einen Seite. Und wie ich es ja eben auch schon so ein bisschen so kurz angesprochen habe, diese Erwartungen, was bedeutet das, wenn mein Sohn jetzt eben Fußball spielen möchte? Was kommt da so auf mich zu? Wo muss ich da unterstützen? Was bedeutet das? Das waren so Dinge, die hätte ich gerne vorher gewusst. Also da glaube ich halt, hilft es beiden Seiten, der Elternseite, genauso wie ich nenne es jetzt mal so komplett oder so übergreifend der Vereinsseite. Und damit meine ich eben halt auch TrainerInnen, ne, JugendleiterInnen, wenn da viel mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden. Also schon so Basisinformationen, würde ich fast schon sagen, die eben gegeben werden, damit Eltern sofort wissen, ach, das erwartet mich jetzt da, wenn jetzt meine Tochter oder mein Sohn jetzt eben spielen wird. Zum Beispiel dieses Thema Zuverlässigkeit ist ein Thema, was ich oftmals in meiner Arbeit mit TrainerInnen habe, die dann sagen, das ist so ein Thema, was immer wiederkehrt bei uns, dass die Eltern dann vielleicht nachmittags gar nicht absagen, dass das Kind nicht kommen kann, wenn die beispielsweise noch so jung sind und das noch nicht selber machen können oder eben das kurzfristig machen oder am Wochenende es nicht ganz klar ist, ob sie dann zum Spiel kommen. Und ich kann oftmals gar nicht so richtig planen für mich als Trainer oder als Trainerin, was ich jetzt so als nächstes mit der Mannschaft machen möchte. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wenn man den ja schon ganz am Anfang ganz klar kommuniziert, also ich sage auch immer so ein bisschen, schon ganz, ganz früh, wenn so Eltern sich das erste Mal für den Verein auch interessieren oder das erste Mal in so ein Anführungsstrichen so ein Probetraining dann auch kommen, ne, und sich den Verein angucken oder die Mannschaft angucken, da finde ich es schon ganz, ganz wichtig, dass da eben so viel Informationen wie möglich schon transportiert werden, damit jeder auch schon weiß, was ihn erwartet und damit eben halt auch so Enttäuschungen minimiert werden können.
Gerade am Anfang finde ich, auch wenn man sich dann deine Arbeit ein bisschen genauer anschaut, ist der Fokus ja schon sehr stark auf der Kommunikation zwischen Eltern und Verein. Würdest du sagen, das hat was damit zu tun, dass die Kinder da eben noch sehr jung sind? Oder hat es auch was damit zu tun, dass es für die Kinder vielleicht einfacher ist, mit beiden Seiten sich eben kurz zu schließen und auszutauschen und diese Ebene zwischen den Eltern und dem Verein gar nicht immer so mitgedacht wird?
Ich würde sagen, beides. Es hat wirklich mit beidem zu tun. Weil auf der einen Seite, ne, ist es natürlich so, dass es ein Umdenken stattfinden sollte im Kinderfußball, genauso wie auch im Jugendfußball, dass Eltern Teil dieses Sports sind. Weil auch, also im Kinder- und Jugendfußball ist es ja ganz klar, wie sollen das Kinder alleine bewerkstelligen, diesen Sport auszuüben. Und auch wenn sie älter werden, bleibt es ja dabei, dass da ganz viel Unterstützung einfach noch notwendig ist. Wir sehen es ja allein schon an der Tatsache durch unser Ganztagesschulsystem, was wir ja mittlerweile fast in allen Schulformen haben, sitzen viele Schüler und Schülerinnen bis nachmittags um 3 oder 4 Uhr halt in der Schule. Und wie sollen sie das alleine bewerkstelligen, wenn sie dann um 16:30 oder 17:30, je nach Alter, dann auf dem Fußballplatz stehen sollen? Also diese Zeit, wie wir sie vielleicht noch von früher kennen, dass wir nur bis mittags um 13:30 Schule haben oder hatten und dann nach Hause gefahren sind, gegessen haben, Hausaufgaben gemacht haben und dann ist man mit dem Rädchen zu seinem Verein geradelt, das findet man heutzutage ja kaum noch. Dazu kommt ja auch, dass viele Spieler und Spielerinnen ja gar nicht in ihrem Verein so um die Ecke spielen, sondern es wird ja oftmals auch ein Verein ausgesucht nach bestimmten Kriterien, wo dann eine Fahrzeit schon in Kauf genommen wird. Also allein diese ganz pragmatischen Punkte sind schon Gründe dafür, dass Eltern oder Elternunterstützung notwendig ist. Und damit werden Eltern eben einfach schon zum Teil dieses Fußballkomplexes. Und darf ich noch kurz eins noch
Klar.
erwähnen? Man muss halt auch, oder was wir auch immer nicht so wirklich auf dem Schirm haben, aber was ich auch immer total gerne erwähne, du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass es dann eben für die Spieler und Spielerinnen auch einfacher ist, ne, wenn sie so beide Ansprechpartner haben, die sich vor allem auch verstehen. Also, weil was ich oftmals aus meiner Arbeit heraus immer kenne, ist, dass Spieler und Spielerinnen auch ganz schnell in so ein Spannungsdreieck kommen können, wenn eben Eltern und Trainer, Trainerin, Jugendleitung nicht wirklich miteinander zusammenarbeiten, weil dann eben so unterschiedliche Welten halt auch einfach aufpoppen und unterschiedliche Haltungen den Kindern gegenübergebracht werden. Also ich kann ja mal so ein Beispiel nennen. Das ist jetzt in der FE-Jugend noch nicht so tragend, aber das wird halt eben wichtiger, je älter beispielsweise die Jugendlichen einfach werden. Ist so ein Thema, was immer wieder auftaucht, und da ist es auch egal, auf welchem Leistungsniveau sie spielen, ist diese Frage von Eltern, warum spielt denn mein Kind heute nicht? Oder warum ist mein Kind zu früh ausgewechselt worden im Spiel? Und das sind so, oder spielt gar nicht, ist gar nicht erst aufgestellt, ne, und wird vielleicht auf der Bank sitzen oder gar nicht spielen. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, was das für einen Spieler oder eine Spielerin vielleicht bedeutet, wenn diese Frage zu Hause gestellt wird, So, ne? Derjenige kommt nach Hause und sagt, oh, ich spiele morgen nicht, der Trainer hat mich nicht aufgestellt. Dann gibt es ja einmal schon so auf der einen Seite den Trainer, wo man dann so denkt, ist zwar schon doof, dass ich nicht spiele, aber der hat schon seine Gründe dafür, weil der ja auch im Grunde derjenige ist, der das Sagen im Fußball hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann meine Eltern, mein Vater, meine Mutter. Und wenn da gefragt wird, ja, warum spielst du denn nicht? Warum hast du denn da nicht mal nachgefragt? Und du bist doch viel besser als der, der jetzt aufgestellt ist und. Da kann man sich ja schon so ein bisschen vorstellen, dass das für so einen jungen Menschen den ganz schön in so einen Zwiespalt bringt. Weil wem soll er dann auch so ein bisschen vertrauen und wie soll er da antworten? Und ne, weil im Grunde, gerade auch wenn dann Eltern eben sagen, ja, aber da musst du doch mit dem Trainer reden, da solltest du irgendwie gucken, dass du deine Position inne hast. Das macht ja etwas mit jemandem. Da ist ja ganz schnell so ein Unwohlsein. Wie soll ich da jetzt vorgehen? Soll ich wirklich mit dem Trainer reden? Aber den Trainer stellt man vielleicht gar nicht in Frage. Vielleicht ist das ja so der Kodex in der Mannschaft. Auf der anderen Seite weiß man halt auch, die Eltern, das sind ja meine Eltern, das ist Familie, die geben hier vielleicht auch viel rein, damit ich mein Hobby ausführen kann. Und dann sind die vielleicht auch enttäuscht, wenn ich nicht spiele. Also da kommen junge Menschen recht schnell in so einen Zwiespalt rein. Und je besser eben diese beiden Parteien, Eltern und Trainerwelt miteinander harmonisieren, desto einfacher ist es natürlich für die.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich muss also gestehen, ich habe dir ja schon gesagt, ich habe mir sehr viel auch von deinen sehr empfehlenswerten Podcast-Folgen angehört und also mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie deine Arbeit abläuft. Und ich bin so ein bisschen ambivalent. Also ich finde auf der einen Seite Themen total nachvollziehbar. Also gerade sowas wie, kommen wir auch später noch dazu, die Elternseite und solche Vorabinformationen und natürlich immer, dass Kommunikation wichtig ist. Auf der anderen Seite, also gerade auch jetzt in dem Beispiel, was du genannt hast, wirkt es teilweise auch ein bisschen so, als müsste man eben sehr stark Eltern an die Hand nehmen. Und das kann, gebe ich dir zu 100% recht, total sinnvoll sein, wenn man dadurch die Kinder entlastet, also was auch vielleicht so einen Rechtfertigungsdruck oder so angeht. Aber andererseits, also gerade wenn es jetzt darum geht, sozusagen, ja, warum spielst du denn nicht und so weiter, entsteht dieser Rechtfertigungsdruck ja schon auch ein Stück weit durch die Eltern. Also ich finde die Rolle der Eltern da schon auch von mehreren Seiten spannend. Und was ich bei dem Thema dann also auch wiederum interessant fand in deiner Arbeit war, pardon, dass du an einer Stelle dich damit auseinandergesetzt hast, dass es manchmal eben auch so ist, dass Eltern vielleicht in dem, was das Kind da macht auf dem Fußballplatz, versuchen, sich selber so ein bisschen zu verwirklichen. Also sei es, weil sie vielleicht früher diese Chance nicht bekommen haben und sie jetzt ihrem Kind geben wollen, oder sei es, weil sie vielleicht Sachen für sich so nicht erreichen konnten. Und also ich glaube total, dass das alles mit einer positiven Intention ist, aber also ist es ketzerisch zu fragen, ob es dann nicht auch so ein Stück weit so eine Elternbetreuung ist?
Ja, also Elternbetreuung ist, das ist ein schöner Begriff, ja. Elternbetreuung in der Form gibt den Eltern ausreichend Informationen und sie können euch kompetent unterstützen in ihrer Arbeit. Also das, was du gerade auch gesagt hast, da sind ja auch so zwei wichtige Aspekte genannt von dir, nämlich einmal dieses, viele Eltern. Nicht alle, ne? Also ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Wir haben ja auch nicht immer nur Schwarz und Weiß, wir haben ja auch Grau dazwischen, ne? Also es gibt halt auch Vereine oder Mannschaften, da arbeiten Eltern- und Trainerwelt super gut zusammen, aber es gibt eben halt genauso gut auch die anderen. Und es gibt halt eben auch einige Eltern, die natürlich über ihr Kind sich versuchen, ja, das, was sie vielleicht selber nicht erreicht haben damals im Sport, ne, das jetzt über ihr Kind nochmal zu schaffen. Das gibt es natürlich auch. Und diesen anderen Punkt, den du gerade erwähnt hast, ne, mit dem spielst du morgen oder spielst du nicht, was ja für viele Eltern auch so schwer auszuhalten ist, wenn ihr Kind eben entnervt, enttäuscht, vielleicht auch mit Tränen, Wut oder wie auch immer nach Hause kommt, weil es nicht spielt. Das können viele Eltern gar nicht wirklich gut aushalten, ne, diese Gefühlswelt ihres Kindes. Und da ist ja auch, sind auch Eltern eben so unterschiedlich. Und da ist zum Beispiel so meine Erfahrung und deswegen auch da immer mein Hinweis an die Verantwortlichen: Nehmt doch die Eltern einfach mit und informiert sie schon direkt am Anfang, dass das ganz, ganz, ganz normal ist im Fußball. dass eben nicht alle immer spielen, dass man mal ausgewechselt wird, dass das vielleicht auch 2, 3 Spiele mal so gehen kann, dass es aber ganz normal zum Spielen oder zum Fußball dazugehört und ein Lernprozess ist. Weil für einige Eltern ist diese Information einfach hilfreich, um dann besser mit dem Verhalten ihres Kindes umgehen zu können. Also das gar nicht so, ich nenne es jetzt mal bewusst ein bisschen provokant auch, es gar nicht so wichtig zu nehmen, weil sie wissen, es gehört eben einfach dazu und das geht anderen eben auch so. Und das ist ein Lernprozess.
Ja, vielleicht bin ich dazu auch tatsächlich dann, wenn ich dich das so erklären höre, vielleicht bin ich dazu auch schon zu tief selbst im Fußball drin, dass ich das halt komplett als selbstverständlich erachte. Weil, also ich hatte da an der einen oder anderen Stelle habe ich mir schon so gedacht, ja, also dann müssen die Eltern vielleicht das Kind einfach mal in Ruhe lassen und darauf vertrauen, dass da das Richtige passiert im Verein. Aber es ist natürlich so, je nachdem, was man selber so auch im Sport für eine Sozialisation hat, wenn man sich mit diesen Mannschaftssportmechanismen und eben der Tatsache, dass nicht immer alle auf dem Platz stehen können, so noch nie auseinandergesetzt hat und dann kommt das frustrierte Kind nach Hause und man möchte vielleicht einfach auch Halt geben, muss man vielleicht mehr von der Seite dann auch betrachten. Also ich habe bei der Geschichte auch, wie du sagst, komplett ohne jetzt alle Eltern über einen Kamm scheren zu wollen, niemals. Aber man hat ja schon auch immer so ein bisschen diese Eltern, die eben am Spielfeldrand stehen und dann mitcoachen und die sich einfach auch nicht zurücknehmen können. Und da finde ich, wird es dann eben oft für die anderen Beteiligten einfach schwierig. Aber insgesamt der Ansatz, den du sagst, also dass man in eine Kommunikation muss und das, ich habe für mich so rausgelesen und rausgehört, das Kernthema ist doch eigentlich eine gegenseitige Wertschätzung. Und das ist ja überhaupt nicht jetzt speziell ein Fußballthema oder ein spezielles Thema zwischen Eltern, Verein und Kindern, sondern das ist vielleicht ein Thema, dem wir uns insgesamt ein bisschen stärker schätzen müssten, widmen müssten, also dass man die andere Seite besser versteht und versucht auch eine Anerkennung dafür ja auszustrahlen, was sie irgendwie leistet. Was rätst du denn Eltern, wenn sie zu dir kommen und sagen, ich habe eine totale Frustration hier mit dem Verein und ich komme da für mich nicht weiter? Also was für einen Kommunikationsweg empfiehlst du denen?
Also meine erste Frage wäre da nochmal genau hinzugucken, was ist denn da gerade der Frustpunkt oder was ist der Frust, weswegen sie eben mit diesem Wunsch so zu mir kommen, dass daran sich was verändern soll. Und da nochmal genau hinzugucken, hat es jetzt wirklich was mit dem Sport des Kindes und dem Verein zu tun oder ist es vielleicht auch eher eine eigene Geschichte? Du hast das ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, ne? Das kann sich auch mal schnell eben vermischen, also diese Gefühligkeiten, die man da hat. Wenn wir beispielsweise jetzt nochmal bei diesem Thema bleiben, weil ich benutze es gerne, weil es so ein gängiges Thema ist, ne? Dieses mit mein Kind oder warum spielt es heute nicht oder ist zu früh ausgewechselt worden. Das ist ja auch, schnell kann das eben so Gefühle auslösen wie ich werde so zurückgesetzt zu werden, ne? Dass das, was man leistet oder macht, nicht ausreicht, dass man nicht wertgeschätzt wird. Da können so ganz viele Emotionen mit heraus oder getriggert werden. Und die Frage ist dann bei mir halt auch mal so, dass wir da zuerst mal dahin gucken, was ist denn genau so der Grund, was da gerade stört? Und wenn es dann wirklich etwas ist, was dann mit dem Fußball zusammenhängt, dann empfehle ich halt immer so ein bisschen als erstes auch dann, das hängt auch dann wiederum davon ab, also darum, nee, andersrum muss ich vielleicht gerade anfangen. Es gibt nicht so die eine klare Möglichkeit, weil es hängt natürlich auch so ein Stück weit davon ab, wie ist überhaupt die Kommunikation in der Mannschaft jetzt beispielsweise, ne? Gibt es da überhaupt schon so eine Gesprächsebene zwischen dem Elternteil oder wenn ein Elternpaar kommt und dem Trainer oder der Trainerin, sodass da vielleicht als erstes mal mit dem Trainer oder der Trainerin gesprochen wird. Ich würde auch immer empfehlen, als allererstes mit dem Kind das mal zu besprechen und zu gucken, ist es auch so das Thema des Kindes, weil das finde ich auch immer ganz wichtig am Anfang zu beleuchten. Und möchte auch mein Kind, dass ich zu dem Thema jetzt auch mit dem Verein oder mit dem Trainer ins Gespräch gehe. Also auch, ich finde, auch wenn die so klein sind, kann man denen, also ich spreche jetzt von FE-Jugend, kann man auf jeden Fall im Vorfeld sagen, du, das und das ist mir da aufgefallen. Und dann kann man mal hören, wie das Kind das empfindet, weil das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung mit unserem Sohn, aber eben auch aus meiner Arbeit, dass es oftmals ganz anders sich darstellt für denjenigen, der beispielsweise auf dem Platz steht oder eben mit dem Trainer arbeitet. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass das auch nochmal beleuchtet wird. Und wenn dann das Gespräch gesucht wird mit dem Trainer, auch immer zu fragen, ob der Spieler, die Spielerin dabei sein möchte. Weil es sollte ja auch nichts über ihren oder seinen Kopf hin entschieden werden.
Ja, finde ich einen.
Also,
Ja, sorry.
ja. Also, das finde ich eben immer ganz wichtig. Also, dass man erstmal so kleinschrittig vorgeht, ne? Also, ich sage mal, ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, direkt hier mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und sofort eben oben bei der Jugendleitung anzufangen, ne? Also, wenn ein Trainer oder eine Trainerin da Gesprächsbereitschaft signalisiert, dann finde ich das immer einen richtigen Weg und da eben zu gucken. Aber ich finde, und das ist mir immer ganz wichtig, sein Kind da nicht außen vor zu lassen oder zu vergessen, weil, und das möchte ich auch nochmal hier ganz deutlich betonen, es ist der Sport deines Kindes oder meines Sohnes gewesen, ne? So, und der Fußball soll Spaß machen, das ist seine Leidenschaft, der ist da freiwillig hingegangen, das ist sein Hobby. Und das finde ich ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Das wird oftmals in dieser ganzen Betrachtungsweise so ein bisschen außer Acht gelassen. Und das sage ich aber zu den Eltern ebenso, wie ich das auch in die Trainerwelt immer wieder zurückgebe und sage, bitte nicht vergessen, es geht hier echt um die Kids und Jugendlichen, die da auf dem Platz stehen.
Ja, finde ich einen total zentralen Punkt tatsächlich auch. Würdest du sagen, es hilft dir in deiner Arbeit auch, was so die Akzeptanz auf beiden Seiten angeht, dass du in dieser Rolle eben selber über viele Jahre drin
Ja,
warst und diese Erfahrung selbst gemacht hast?
also dieses, dass ich das Erfahrung, ja, also das ist schon, das ist das, was mir auch Vereine, mit denen ich zusammenarbeite, TrainerInnen, Jugendleitung, ebenso zurückgeben, wie auch eben vereinzelte Eltern, mit denen ich arbeite, dass sie sich eben abgeholt fühlen, weil ich eben weiß, worüber ich rede, die Situation kenne. Und eben halt auch gerade, was jetzt zum Beispiel die Arbeit mit Vereinen, ich nenne es jetzt mal so Allgemeinvereinen angeht, eben halt die Seite oder die, ja, diese Perspektive sehr gut halt auch einnehmen kann, beziehungsweise spiegeln kann.
Wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man vielleicht im Hinterkopf einfach behalten muss, dass Eltern manchmal gar nicht so genau wissen, was da alles auf sie zukommt, wenn ihr Kind anfängt, regelmäßig in einem Verein zu spielen. Also Stichpunkt, wie oft wird trainiert, wie sehr greift das einfach über die Wochenenden auch so in meine bisherige Familienplanung ein. Eine Sache, die du anregst, sind regelmäßige Elternabende, mindestens zu Beginn der Saison. Jetzt sehe ich beim Wort Elternabend den einen oder die andere schon mit den Augen rollen, weil das ja in der Schule schon nicht immer das angenehmste Ereignis ist und dann auch noch im Verein. Wie kann man die denn positiv besetzen und warum glaubst du, dass sie tatsächlich eben eine positive Wirkung für alle auch entfalten können?
Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, ich musste auch schon schmunzeln, weil mir ging es auch immer so, dass unsere Elternabende in den Vereinen, die waren auch immer alles andere als wirklich angenehm, weil sie immer in irgendeinem Raum stattgefunden haben, der schlecht gelüftet war, wo teils noch irgendwie die Trikots vom letzten Spiel verschwitzt in irgendeiner Tasche lagen. Ja, es hat auch dementsprechend
Fantastisch.
gerne mal gerochen.
Ich rieche es direkt, was du da beschreibst.
Ja, und ja, also es war selten wirklich einladend, ne? So. Und das finde ich ist schon so ein springender Punkt. Das ist, glaube ich, das, was wir alle mit Elternabend in Vereinen verbinden, ist, es sind immer diese bestimmten Termine, die festgesetzt werden. Es wird oftmals immer über das Gleiche gesprochen, es wird immer in der gleichen Art und Weise darüber gesprochen und es ist eben, wie gesagt, nicht wirklich einladend. Und das finde ich, ist schon so einer der Hauptgründe, warum das so wenig angenommen wird. Ich glaube, man kann es mit relativ einfachen Dingen auch verändern, nämlich viel einladender machen und vor allem auch die Eltern schon viel mehr mit einbeziehen im Vorfeld, damit sie halt auch einfach wissen, wofür dieser Elternabend da ist. Und zum Beispiel jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo wir alle so wahnsinnig digital unterwegs sind und ja auch so für uns, also es ist ja fast schon aus unserem Leben gar nicht mehr so wegzudenken, dass wir nicht irgendwie Zoom-Meetings oder Team-Meetings oder irgendwie FaceTime-Gespräche oder wie auch immer machen. Und alleine da sage ich immer, diese Situation, die kann man für einen Elternabend super, super gut nutzen. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, wo ein Elternabend, beispielsweise digitaler Natur, so einfach umzusetzen war wie derzeit.
Ja.
Also, weil viele Elternabende sind ja damit auch verbunden, sie finden dann meistens irgendwie, also es gibt Mannschaften, die machen es dann irgendwie während des Trainings der Kinder, okay, dann ist es halt ein Zeitfenster, was nicht extra dazu kommt. Einige machen es dann erst nach dem Training, viele haben, wie wir ja eben auch schon an unserer Familie gemerkt haben, vielleicht noch ein, zwei Kinder, da muss man eben gucken, wie werden die dann wieder betreut, wenn es abends ist. Ne? Also es ist immer auch mit einem Zeitaufwand und nach zusätzlichen Organisationen verbunden. Wenn ich beispielsweise in digital Elternabend mache, fällt das schon mal weg. Also derjenige kann sich, ne, ganz easy zum Zeitpunkt X irgendwie einloggen und ist dabei. Was ich eben halt auch ganz wichtig finde, so ein Elternabend, der kann so gut genutzt werden, sich gegenseitig kennenzulernen. Also gerade wenn es auch so der erste Elternabend am Anfang der Saison ist, da kommen ja auch immer mal wieder neue Spieler, Spielerinnen dazu und somit eben auch neue Eltern. Man hat ja nicht immer so, dass man eins zu eins mit der gleichen Truppe, nenne ich es jetzt mal, eben in die nächste Saison oder Mannschaft hineingeht. Und oder es gibt so gute Möglichkeiten, Eltern eben auch schon im Vorfeld damit einzubeziehen, beispielsweise nachzufragen, was sind denn ihre Themen, die sie mitbringen. Das bietet dem Trainer oder der Trainerin die Möglichkeit, sich gut vorzubereiten auf dieses Thema beispielsweise. Und oder sie Eltern eben halt auch schon an der Gestaltung, ne, also da, oder dadurch ja auch schon an der Gestaltung des Elternabends teilhaben zu lassen, indem sie eben wissen, oh, es wird auch hier gefragt, was ich für Themen habe oder was ich gerne wissen möchte. Und mit dieser einfachen Frage gibt man ihnen gleichzeitig auch so diese Anerkennung und Wertschätzung, ihr gehört eben auch mit dazu. Und hat sofort mehrere Punkte, die man positiv nutzen kann.
Ja, ein Punkt, der bei dir immer wieder auftaucht in diesem Kommunikationsgefüge, ist, dass gerade wenn man schaut, dass die TrainerInnen in dem Bereich oft sehr jung sind und vielleicht selber gar nicht so eine Familiensituation aus der Elternseite kennen oder vielleicht sind es auch einfach Leute, die für sich entschieden haben, dass sie keine Kinder haben möchten, dass die sich vielleicht nicht so reindenken können, was bestimmte Sachen für Eltern bedeuten. Beispielsweise, ich sag mal, eine kurzfristige Trainingsverlegung. Man kennt das ja, man hat die Woche so geplant, jeder weiß genau, wo ist meine Rolle, wer holt wann wen wo ab, wer fährt wen wann wohin, wo trifft sich die Familie und wo ist sie eben an unterschiedlichen Orten. Und dann heißt es dienstags plötzlich, also das Training am Donnerstag ist nicht wie geplant um 15 Uhr, sondern es ist erst um 17 Uhr oder umgekehrt. Wie kann man denn diese Empathie, also die ich ja total nachvollziehbar finde, dass man die dann aus der Familiensicht heraus sich eben wünscht, auf Vereinsseite, für die natürlich wieder ganz andere Themen wichtig sind, beispielsweise, da musste vielleicht eine ältere Mannschaft jetzt ein Extra-Training einlegen und deswegen ist der Platz zu der Zeit nicht frei oder was auch immer der Grund ist. Wie kann man diese gegenseitige Empathie erreichen?
Indem man darüber was weiß. Also indem ich als junger Trainer oder junge Trainerin oder unerfahrene Trainerin und unerfahrener Trainer eben einfach diese Sichtweise so ein bisschen bekomme auf die Eltern. Es ist ja, also es braucht ja eben Lebenserfahrung, ne? Und ich sag mal ganz ehrlich, mit Anfang 20 oder Mitte 20 hätte ich auch noch nicht gewusst, wie so Familienstrukturen aussehen, ne? Und wie du es gerade so schön an dem Beispiel beschrieben hast, wie so ein Familienleben aussehen kann und wie schnell das auch so ein bisschen aus dem Gefüge geraten kann, ne, wenn sich nur ein kleines Steinchen verändert.
Ja.
Das habe ich ja auch erst im Laufe meines Lebens kennengelernt, dadurch, dass wir Familie geworden sind. Und ich finde, gerade so den jungen Menschen in Vereinen sollte man viel mehr unter die Arme greifen, damit sie dieses Thema oder ja, sich viel besser in dieses Thema auch hineinarbeiten können. Und ich erlebe das oftmals gerade bei so jungen TrainerInnen, die an meinen Workshops teilnehmen oder an meinen Live-Webinar teilnehmen oder auch sogar zum Einzelcoaching kommen, die eben sagen, genau das hilft mir eben viel besser, mit den Eltern in die Kommunikation zu gehen, dass ich eben einfach auch schon weiß, was sind denn so deren Bedürfnisse oder was ist deren Motivation, so zu reagieren, wie sie dann reagieren. Oder wenn, wie gerade von dir beschrieben, das Training umgelegt wird, dass die das nicht toll finden, das verstehe ich dann viel besser, wenn ich weiß, wie deren Leben aussieht und was das eben für die so bedeutet. Und also ich sage immer so schön, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Aber das, den sage ich aber auch immer, ist ganz wichtig, dass den beide Seiten einnehmen sollten. Nämlich für Eltern ist es ja auch auf der anderen Seite wichtig zu wissen, dass eben so eine Trainerwelt auch ihre Bedürfnisse hat. Und ein Trainer, der dann eben auch sagt, ein Training beispielsweise umlegt, da gibt es ja auch dann einen Grund für, warum er das macht.
Ja.
Und diese Sichtweise sollten Eltern eben halt auch haben. Also sprich, die Welt des Trainers und der Trainerin sollte genauso den Eltern gespiegelt werden und bekannt sein, wie eben im umgekehrten Fall eben auch.
Und was sagst du, wenn Trainerinnen zu dir sagen, ja, Frau Amar, ist ja alles total super, was Sie da sagen, kann ich inhaltlich auch nachvollziehen, aber ich habe hier irgendwie einen Minijob, ich mache das neben meinem normalen Beruf oder neben dem Studium oder weiß ich nicht. Und also das, was Sie sich da vorstellen an Kommunikationsaufwand, dafür habe ich einfach keine Zeit.
Das ist auch immer mal wieder ein Thema, was aufpoppt. Natürlich, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen, ne? Der Amateurfußball oder Breitensport, der funktioniert aus hauptsächlich Ehrenamt, ne? Das so wie wir ihn in Deutschland haben. Und das sind halt eben alles Menschen, die normal in der Arbeitswelt, in der Studienwelt, in der Ausbildungswelt, wie auch immer stehen und das eben nebenher machen mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Und dass die natürlich irgendwann auch einfach an ihre Grenzen kommen, das ist auch ganz klar. Und da finde ich, ist es auch wichtig, dass da ein Umdenken stattfinden sollte. Also dass da eben auch schon in den Ausbildungen, in den Fußballausbildungen schon ganz anders mit Eltern oder Eltern platziert werden sollten. Also diese Elternthematik, was brauche ich? Also im Grunde das, was ich jetzt in meiner Arbeit leiste, ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig, dass das eben auch schon in den Ausbildungen manifestiert wird. Und vielleicht noch als Zusatz, und dann ist es auch so, es ist natürlich im ersten Angang immer ein Zeitaufwand, den es braucht. Das kennen wir, glaube ich, auch aus allen oder auch aus anderen Situationen. Wenn ich etwas neu anfange, braucht es erstmal Zeit, damit ich mich mit dieser Thematik eben ein bisschen näher beschäftige. Wenn ich das mal gemacht habe, kann ich aber das, was ich mir eben erarbeitet habe, also beispielsweise in einem Workshop, was dann erarbeitet wird, das kann ich dann super gut immer wieder anwenden. Also es hat dann auch so Synergieeffekte, die ich dann eben weiter nutzen kann.
Ja, also beim ersten Mal ist es schwieriger und zeitaufwendiger als bei allen nachfolgenden Malen. Da kann es einem dann vielleicht sogar Zeit sparen, dass man sie am Anfang mal investiert hat. Dein Sohn ist dann, wir haben es vorhin schon angesprochen, eben in ein Nachwuchsleistungszentrum gewechselt, also NLZ. Was wusstest du zu dem Zeitpunkt über diese Institution und was würdest du rückblickend sagen? Wie wurdet ihr da als Eltern mitgenommen und informiert?
Also zu deiner ersten Frage kann ich sagen, ich wusste 0,0. Also mir war überhaupt nicht, mir war dieser Begriff Nachwuchsleistungszentrum überhaupt kein Begriff, der mir bis dato irgendwie mal begegnet war. Und vielleicht unterstreicht das Gesagte noch, wenn mich Freunde angesprochen haben und gesagt haben, boah, Mensch, hier, dein Sohn, der spielt ja jetzt richtig leistungsmäßig, das ist ja also so großartig und ne, in so einem
Ja.
Nachwuchsleistungsrennen, was ich immer gesagt habe, nee, du, der ist nur in einen neuen Verein gewechselt und der spielt jetzt nur, der trainiert einmal in der Woche mehr. Also es war mir wirklich überhaupt keine Begrifflichkeit, ne, dass da auch ganz andere Vorzeichen, sage ich mal, irgendwie auf einmal auf uns zukamen, als die wir bisher eben aus den, in Anführungsstrichen, setze ich sie mal, Vereine oder Fußballschulen kannten. Und mitgenommen, ja, es gab so das Erstgespräch mit der Jugendleitung, dass wir so ein bisschen natürlich uns oder mir dann auch, ich hatte dann so einen kleinen Fragenkatalog dabei und habe dann schon so die ein oder anderen Fragen gestellt, wobei sie mehr organisatorischer Natur waren, ne? Weil für mich natürlich sich so die Frage stellte, oh, mit dem vielen Training und Schule, ne? Und die NLZs bieten ja auch gerne so Fahrdienste an und sowas, ne? Und kann das dann eben alles greifen und wie läuft das dann mit, wird da auch der Blick auf die Schule weiterhin oder übernimmt sowas auch ein NLZ und. Also diese Sachen haben wir schon, oder das Erstgespräch wurde geführt. Und dann war es aber auch relativ schnell, dass uns vermittelt wurde, hier im NLZ kümmern wir uns um alles. Also das machen wir dann so mit den Jungs, ne? So ein bisschen, ich sag mal überspitzt gesagt, auch natürlich wieder ein bisschen provokanter, gebt doch euer Kind am Tor ab und alles andere machen wir. Das war so ein bisschen die Welt, in die wir damals so reingekommen sind, wo ich dann auch so dachte, ja, super toll, Fahrdienst, wenn das oder wenn Joshua eben über diesen Fahrdienst hier hingebracht wird, dann muss ich mich da ja gar nicht drum kümmern. Fand ich natürlich auch sehr reizvoll, weil bis dato war es halt so, dass ich eben aus dem Büro gehetzt bin nachmittags, um ihn dann irgendwie an der Schule aufzugabeln, um ihn dann irgendwie zum Training zu bringen. Und dann dachte ich, Mensch, das fällt jetzt weg, das ist ja schon mal super für mich. Das hat sich aber dann auch innerhalb der ersten 3 Wochen in Luft aufgelöst, weil zu dem Zeitpunkt ja an der Stelle, an der er zu dem Zeitpunkt hätte stehen sollen, saß er noch im Unterricht, sodass er
Okay.
dann eben in dieser Runde nicht abgeholt werden konnte. Und dann fiel das doch wieder auf mich zurück. Und dann sind wir weiter bei unseren netten Fahrten geblieben. Und das war dann auch in Ordnung. Das haben wir natürlich auch irgendwie dann hinbekommen. Es waren aber so viele ja, Dinge, die ich ja auch im Nachhinein dann eben erst so erlernt habe, wie man so damit umgeht, ne? Also zum Beispiel dann schon solche Sachen, wenn auf einmal dann der Sohn, der vorher in den Mannschaften davor halt Führungsspieler war und immer gespielt hat, dann auf einmal doch mal da auf der Bank sitzt, ne? Und dann eben gefrustet nach Hause kommt, wo ich dann eben auch ja im Grunde nur so ein bisschen aus meiner Sicht das ja beleuchten
Ja.
kann. Ich kann ja keine Fachinformationen geben. Ne? Ich glaube, das braucht es auch nicht. Das brauchen wir nicht als Elternteil. Aber dass das natürlich in einem NLZ nochmal eine andere Bedeutung für einen Spieler hat, als es vielleicht in seinem vorherigen Verein hat, weil er natürlich merkt, die Konkurrenz ist da nochmal eine andere.
Ja.
Weil da ist ja auf jeder Position spielen 3, 4 super gute Spieler. Und das in den Mannschaften, in denen Joshua vorher gespielt hat, war das halt eben auch immer noch so eine gute Durchmischung, ne? Also vom Leistungsniveau her. Und das ist in dem NLZ ja nicht mehr so unbedingt der Fall. Da
Nee, genau.
weiß man halt, auf der Position, auf der ich bin, sind halt auch 2, 3 andere genauso gut wie ich. Und unser Sohn hatte ja auch sehr lange Zeit oder eine sehr lange Verletzungsphase und war in der Zeit auch immer wieder verletzt und raus und hat sich dann wieder rangearbeitet und hat dann auch wieder gespielt. Und wenn er verletzt war, dann ist er wieder rausgenommen worden natürlich und musste dann wieder Physio machen, je nachdem, was für eine Verletzung war, dann ein bisschen länger auch. Und da kommen natürlich auch so mentale Themen dazu, ne? Und die mir so nicht bewusst waren, dass auf einmal der Fußball dann auch so eine, puh, wie soll ich das sagen, so eine, ja, so ein Bereich, so einen großen Bereich dann einnimmt, ne? In unserem Leben.
Insgesamt ist es ja so, dass natürlich ab dem Zeitpunkt, wo ein Jugendlicher oder eine Jugend, also bei den Jugendlichen ist es ja leider weniger der Fall, also wo ein junger Spieler in so ein Nachwuchsleistungszentrum geht, ist natürlich deswegen heißen die ja auch so, der Leistungsansatz nochmal ein ganz anderer. Also da ist ja dann schon klar, dass es jetzt ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und gleichzeitig ist es ja so, dass diese Plätze durchaus auch begehrt sind. Also dass es nicht so ist, dass man einfach sich da anmelden kann und damit ist klar, dass man da auch spielt. Glaubst du, dass vielleicht daher auch so ein bisschen die Haltung kommt, die gar nicht vielleicht nachlässig gemeint sein muss, von Vereinsseite, dass man einfach glaubt, man muss da nicht so viel darüber aufklären, was darüber passiert, eben durch diese Tatsache, wie begehrt die Plätze sind. Und umgekehrt wäre es aber vielleicht hilfreich, wenn man sich eben nicht erst in so einem Gespräch, sondern auch schon vorab intensiver informieren könnte, wie machen das beispielsweise auch unterschiedliche Leistungszentren hier in der Region?
Also ich glaube, klar, ne, wie du schon richtig sagst, in NLZ möchten halt gerne viele junge Spieler und dann eben ausgewählt zu werden, das kann ich mir, ja, also die Nachfrage ist ja halt einfach groß. Das glaube ich auf jeden Fall.
Ja.
Auf der anderen Seite glaube ich, da bin ich halt immer noch der Meinung, und weil ich es eben selber erlebt habe und weil ich auch weiß, dass es nicht nur mir, sondern ja auch anderen Eltern, und unser Sohn ist mittlerweile 24, also die Zeit ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her und trotzdem hat sich da nicht so viel verändert, glaube ich, es eben einfach auch für den Spieler ihm helfen würde, wenn Eltern mehr mit einbezogen würden. Weil doch einfach gerade in dem NLZ die Unterstützung von Eltern einfach noch mal mehr vorhanden sein sollte, als sie eben vielleicht in den Jahren davor im Fußball der Fall war. Also und wenn es jetzt auch nur dieser organisatorische Teil ist, aber bei dem bleibt es ja nicht. Es kommen dann so Sachen dazu, wie sich um die richtige Ernährung zu kümmern, zu gucken, dass diese Jungs eben ausreichend schlafen. Dann solche Sachen, wenn eben Verletzungen sind. Und in einem NLZ ist man relativ schnell auch mal verletzt. Also gerade aufgrund dieser Leistung, die erbracht wird, diese Häufigkeit des Trainings, des Spiels, kann es natürlich auch ganz schnell passieren, dass da mal eine Verletzung irgendwie ansteht. Und da eben zu wissen, was dann eben möglich ist oder nötig auch ist, das finde ich für Eltern ganz wichtig, einfach zu wissen, auf was sie sich eben auch einfach, ja, in Anführungsstrichen nenne ich es jetzt mal, einlassen, wenn sie mit ihrem Kind diesen Weg gehen. Und ich glaube, es ist natürlich halt auch so, also ich finde, und ich mag da auch gar nicht jetzt irgendwie, oder das soll jetzt auch nicht negativ klingen, dass ich jetzt NLZs verteufle und sage, um Gottes Willen, ganz schlimm. Also komplett im Gegenteil. Also die Zeit, die unser Sohn in den verschiedenen NLZs verbracht hat, die war für den einfach großartig, auch wenn es diese Höhen und Tiefen gab. Und wir würden sie nicht missen wollen. Also ne, das ganz unbenommen. Ich glaube einfach, man kann es sich ein Stück weit halt eben leichter machen. Und es fangen ja auch schon die ersten NLZs an, da eben so ein bisschen umzudenken und zu sehen oder zu sagen, ja, wir glauben auch, dass es sinnvoll ist, die Eltern mehr mit in die Arbeit hineinzunehmen. Weil auch ein NLZ macht ja einen guten Job. Man sollte aber sich einfach angucken, dass die Mitarbeiter eines NLZs ja auch begrenzt sind und deren Power ja auch begrenzt ist. Also dass natürlich sich nicht dann um alle Spieler gleich oder in einem gleichen Maße gekümmert werden kann. Das geht ja von der Manpower, die dort vorhanden ist, ja schon gar nicht.
Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, dass natürlich auch Eltern sich unterschiedlich, also A, einbringen können und zum anderen aber auch unterschiedlich einbringen wollen. Wie hast du denn das Miteinander oder gab es ein Miteinander unter den Eltern oder hat sich da eher so ein Konkurrenzdenken irgendwie schon eingeschlichen, sodass da der Austausch nicht so intensiv war oder gab es vielleicht auch gar keine Zeit oder Gelegenheit dazu?
Ja, also es gab schon immer den Austausch. Meinst du jetzt die Zeit NLZ?
Ja, oder
Ja.
also kannst gerne auch differenziert auf die
Ja.
Kinder-Jugendzeit und das NLZ,
Ja.
wie du es erlebt hast.
Ja, also ich sag mal so Kinder, Fußball oder auch so bis zur, unser Sohn ist Ende C-Jugend. Ja, ist der gewechselt ins NLZ. Und bis dahin war es so, also Kinder, Fußball, da gab es eben ganz viel Austausch mit den Eltern. Also da haben wir auch so unsere engsten Freunde damals kennengelernt, mit denen wir heute auch immer noch befreundet sind. Und das war so ein bisschen andere Welt, ne? Und je mehr das aber so Richtung wirklich Fußball geht, also Fußball auch in der Form von, es soll hier weiterentwickelt werden oder der Spieler, bei uns war es ja so, unser Sohn, der wollte halt einfach mehr lernen oder anders trainiert werden, ne, sodass dann die nächsten Wege gegangen sind. Desto mehr wurde es dann halt so fußballmäßig, da hatten wir aber auch immer noch super guten Kontakt mit den Eltern, man hat sich einfach ausgetauscht. Und so mit Eintritt ins NLZ ist es so, da gab es auch immer noch einen regen Austausch mit Eltern. Es wurde aber wenig über Probleme gesprochen. Ne, also so ein bisschen dieses, nee, Probleme gibt's nicht. So, also wenn ich da mal so erzählt habe, also bei uns war zum Beispiel Fußball und Schule unter einen Hut zu bringen, das war echt nicht einfach. Das war eine riesengroße Herausforderung. Und wenn ich das mal so erwähnt habe, hatte ich immer das Gefühl, ich war so die Einzige oder unser Sohn war der Einzige in dieser ganzen Mannschaft, der sich da vielleicht, der nicht so viel Bock drauf hatte. Und bei allen anderen war immer, nee, alles easy, alles super. Also das habe ich da schon gemerkt. Es wird dann schon wenig über Probleme oder nach Verletzungen, wann kann er denn wieder spielen, so, ne? Also da wird dann ein bisschen weniger ausgetauscht.
Das finde ich ja tatsächlich auch einen spannenden Aspekt. Hast du eigentlich das Gefühl, ich meine, das ist natürlich dann kein fußballinhärentes Thema, sondern ein größeres gesellschaftliches, aber ist es nach wie vor so, dass da hauptsächlich Mütter am Start sind?
Im Kinderfußball würde ich das schon sagen. Im NLZ-Fußball kann ich das nicht sagen. Da sind auch viele Väter, die das unterstützen und dabei sind. Doch, da muss ich sagen, da sind es mehr, die ich so kennengelernt habe. In den NLZs waren es schon auch mehr Väter, die da beispielsweise beim Training irgendwie zugeguckt haben oder abgeholt haben oder am Wochenende bei den Spielen dabei waren.
Würdest du denn sagen, bei allem, was das an Stress auch immer bedeutet hat, dass diese Zeit, die du, ich sag mal so, auf Fahrten und so weiter zum Training nach der Schule und so mit deinem Sohn hattest, dass das auch was Spezielles war?
Ja. Also Joshua und ich, wir sagen heute noch, das war schon großartig, diese Zeit, die wir einfach miteinander hatten. Ne, das war so wirklich auch unsere Zeit. Und bei uns beiden war das auch, entweder es wurde gequatscht oder es wurde geschwiegen oder er hat geschlafen. So, also es war alles möglich. Ne? Oftmals war es auch so, dass der Eingestiegene sagte, boah, ey, jetzt die halbe, dreiviertel Stunde, die ich jetzt im Auto sitze, ich bin so müde, ich mache hier ein kleines Powernap mal schnell. Ja? Oder er hatte irgendwas zu erzählen und wir haben miteinander geredet oder aber auch, wir haben einfach nur Musik gehört oder jeder hat vor sich oder seinen Gedanken hinterhergehangen. Also es war schon wirklich so unsere Zeit. Und wir wollen sie beide nicht missen. Also deswegen, ich sage, dass die Fußballwelt war toll, auch wenn sie eben wirklich ihre Höhen und Tiefen hatte. Und ich finde auch, und das deswegen würde ich da auch eben mal so eine Lanze brechen für den Fußball, auch wenn das ja oftmals vielen Eltern gar nicht so bewusst ist. Aber was Kinder und Jugendliche über einen Mannschaftssport an sozialen Kompetenzen erlernen, das finde ich einfach großartig. Also alleine da aus diesem Aspekt heraus finde ich das so toll, dass unser Sohn Fußball gespielt hat und auch so lange Fußball gespielt hat. Also diese Kompetenzen, ne, von so Teamfähigkeit und kritikfähig zu sein und auch dieses Siege und Erfolge zu erleben, ne? Und das eben in einer Mannschaft und sich nicht gegenseitig verantwortlich dafür zu machen, ey, du warst jetzt derjenige, der das Tor verschossen hat und du bist schuld, dass wir verloren haben. Das wird ja in so einem Mannschaftssport gelernt, dass man damit ganz anders umgeht.
Das ist doch auch schon ein sehr schönes Fazit zum Ende unserer gemeinsamen Stunde. Jetzt musst du mir aber sagen, liebe Susanne, dafür, dass du im Kinder- und Jugendfußball arbeitest, haben wir relativ wenig über Kinder und Jugendliche und viel mehr bei Eltern und TrainerInnen geredet. Lag das jetzt an meinen Fragen oder ist das tatsächlich auch so ein bisschen deine Arbeitsrealität?
Es ist meine Arbeitsrealität. Also ich arbeite
Da bin ich ja
mehr,
froh.
nein. Also deine Fragen fand ich großartig, die haben total viel Spaß gemacht. Nein, es ist meine Arbeitsrealität, dass ich mehr mit den Erwachsenen natürlich arbeite und im ersten Schritt halt wirklich mehr mit TrainerInnen und Jugendleitungen, weil ich natürlich auch immer sage, dieses System zu verändern, was wir ja nun seit so langer Zeit so leben, dass Eltern eher so ein bisschen beim Wäsche- und Fahrdienst helfen und die Kuchentheke bei Turnieren irgendwie bestücken, dass wir von diesem Bild endlich mal so ein bisschen wegkommen, bedarf halt einfach auch so, dass das oben schon angefangen wird, ne? Also ich sag mal, es gibt ja diesen schönen Spruch, der Fisch, der stinkt vom Kopfe her, aber man kann ja auch vom Fischkopf etwas verändern. Und daher sage ich immer, ist es wichtig, dass die Veränderung eben von Seiten des Vereins losgeht, damit der Verein eben wirklich diesen Wunsch hat oder diese Idee eben leben kann. Eltern gehören mit zum Fußball dazu. Und wie können wir die Eltern, die hier ihre Kinder bei uns im Verein haben, wie können wir die eben mit einbeziehen? Und das fängt ja eben schon an mit den ganz einfachen Dingen, die wir eben gesagt haben, ne? Informationen ganz, ganz früh, am besten schon auf der Homepage irgendwie ganz viel Informationen für Eltern, damit sie halt schon wissen, ist dieser Sport was für mein Kind? Kriegen wir das alles gestemmt? Können wir das zeitlich leisten? Das bringt eben schon ganz, ganz viel bis hin, wie soll die Arbeit eben in so der einzelnen Mannschaft aussehen? Wie stellt sich das der Trainer oder die Trainerin dort jeweils vor? Und dann eben halt wirklich auch bis zu diesem Punkt, wie kann eben halt oder können Eltern auch ehrenamtliche Tätigkeiten im Verein mit übernehmen, damit der Verein eben auch gut sich um den Kinder- und Jugendfußball kümmern kann.
Genau, und alles dafür, dass es am Ende nur noch in der Umkleide müffelt, und vom Kopf her aber duftet. Ich wünsche dir weiter ganz viel Spaß, mit deiner Arbeit in diesem Bereich. Ich fand es super spannend, mich mit dir auszutauschen. Wir hätten noch ganz viele andere Themen gehabt. Ich werde umfängliche Shownotes machen. Du hast noch ein tolles Buch geschrieben, auch über deine Zeit, mit deinem Sohn, mit eurem Sohn, im Fußball. Ich verlinke natürlich deine Podcasts auch nochmal zum Thema, Vereinsseite, also was kann man da vielleicht als Anfangsinfos schon alles zusammenpacken? Das heißt, auch nach dieser Stunde können sich die HörerInnen noch weiter mit deiner Arbeit beschäftigen. Ich sage ganz herzlichen Dank, liebe Susanne, dass du hier warst.
Mara, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Hat mich total gefreut und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wunderbar, dann auch ganz liebe Grüße an euch da draußen, ihr HörerInnen dieses Podcasts. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ihr könnt mir gerne mailen an wortpiratin@marapfeiffer.de, wen ihr hier gerne mal hören würdet, welche Gästinnen und Gäste euch vielleicht noch einfallen. Auch über Sterne und Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens freue ich mich sehr. Und ansonsten bleibt mir in diesen Zeiten nur mehr als sonst zu sagen. Passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
Tschüss.